Berlin, Berlin, vamos a Berlin, um mal die Spanier von gestern zu zitieren. Und damit Hallöchen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Die Spanier schlagen Frankreich und stehen als erster Finalist der Euro in Deutschland fest. An meiner Seite ist auch heute wieder Timo Baumgartl. Hallöchen.
Hallo.
Ja, mit dir schauen wir zurück auf das erste Halbfinale und später natürlich auch noch voraus auf das Halbfinale von heute Abend, wenn die Niederlande gegen England um das zweite Finalticket kämpfen. Die Spanier schlagen aber Frankreich mit 2-1, damit fangen wir mal an. Nicht nur hinsichtlich des kompletten Turniers, sondern auch wenn wir auf das Spiel gestern im 1-1 sozusagen schauen. Steht das richtige Team im EM-Finale?
Naja, wenn man Verfechter von schönem Fußball ist, dann steht auf jeden Fall das richtige Team im Finale. Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Frankreich sehr, sehr defensiv, sehr auf Konter bedacht. Und Spanien halt, ja, die machen irgendwie alles richtig. Sie spielen offensiven Fußball, sie pressen, sie haben Umschaltspiel, also sie haben eigentlich alles. Da sieht man einfach, da ist ein Trainer, der hat für jede Situation im Spiel, für jede Minute hat er einen Plan. Und so sehen auch die Spiele aus. Und deshalb für mich ganz klar verdientermaßen auch im Finale.
Wir müssen eins festhalten, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Frankreich hat, obwohl sie ausgeschieden sind, sein erstes Tor aus dem Spiel heraus erzielt, im Halbfinale. Mann, da war ich ja außer Rand und Band, als es gestern passiert ist. Ich dachte, das können die gar nicht. Nein, Spaß beiseite. Du hast es ja gestern sogar schon kommen sehen, dass Frankreich gegen Spanien nämlich mehr seine Offensivstärke zeigen kann und wird. Haben sie das deiner Meinung nach aber auch endlich so abgerufen, wie es möglich gewesen wäre oder möglich ist?
Ich bin ja immer der Meinung, dass man mit dem Spielermaterial, das Frankreich hat, dass es einfach der falsche Weg vom Fußball ist, was Frankreich spielt. Ich meine, die können alle Fußball spielen, die sind alle bei Top-Vereinen. Die haben mit Dembélé, die haben mit Mbappé, die haben mit Kolumani, die haben mit Barcola, sie haben Spieler, die sind ja Weltklasse. Dementsprechend verstehe ich einfach nicht die Herangehensweise, so defensiv zu stehen und dann auch Konter zu spielen. Klar, sie sind damit Weltmeister geworden. Also dementsprechend kann ich da eigentlich so viel sagen. Und sie waren jetzt im Halbfinale, waren die vorherige WM auch im Finale. Also erfolgreich sind sie ja, aber ich habe immer das Gefühl, dass da viel mehr möglich wäre. Und man hat gestern zum ersten Mal so das Potenzial auch richtig gesehen. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn Dembélé oder Mbappé durch sind, dann im Strafraum sind drei Spieler und das war's dann. Und wenn Spanien außen durch sind, sind da sechs Spieler und gefühlt brennt da immer was. Für mich haben sie es teilweise genutzt, weil man auch gesehen hat, Mbappé, wenn er Raum bekommt oder Dembélé, dann sind die natürlich unfassbar zu verteidigen. Und ich glaube, Mbappé hat auch die Riesenchance, wo er den Ball dann drüber schießt. Macht er natürlich auch 8 von 10 Mal eigentlich blind rein. Dementsprechend so ein bisschen geteilte Meinung, aber sie haben auf jeden Fall für mich das beste Spiel ihrer Europameisterschaft gemacht.
Lass uns über die Nervenstärke der Spanier sprechen, die ja in Rückstand geraten sind und dann aber sehr schnell sich gerappelt haben und innerhalb von knapp 5 Minuten waren es, das Spiel eiskalt gedreht haben. Wie hast du das erlebt?
Ja, zuerst einmal ist eigentlich alles perfekt für Frankreich gelaufen, weil man ja eigentlich denkt, ja okay, Mbappé hat seine Aktion, Flanke ist Wahnsinn, die ist super, Kolumani 1-0 und dann können wir jetzt verteidigen. Dann dachte ich so, okay, das wird schwer für die Spanier, weil das ist ja das, was Frankreich kann, verteidigen und dann Konter. Aber dass es dann so schnell geht und dass sie so schnell das Spiel auch drehen, dann merkt man einfach, dass sie einerseits ihrer Stärke vertrauen und andererseits natürlich Ausnahmekönner im Team haben. Ich meine, der Schuss von Jamal, der ist ja Wahnsinn. Also aus dem Stand mit der Bewegung, das ist schon nahe an Weltklasse oder Weltklasse. Und Bernd Daniel Olmo braucht man auch nicht zu sagen. Er war wieder unfassbar gut gegen Deutschland, war MVP und jetzt auch das Tor, wie er das macht. Kann man nur eins sagen, Weltklasse. Und wenn du dann solche Spieler im Team hast und wenn du dann einfach siehst, welche Ruhe die haben und dann hast du natürlich ein Mittelfeld, die wieder mal gefühlt keinen Fehlpass spielen und einfach auch jedes Mal den Ball temperiert spielen und mitgeben, hey, du hast 1, 2, 3 Kontakte, nutz was, dann ist das natürlich auch eine Stärke und man merkt einfach, dass sie sich vertrauen. Und das haben sie, glaube ich, im Spiel gegen Georgien lagen sie auch hinten und dann haben sie es auch innerhalb von ein paar Minuten in der zweiten Halbzeit gedreht dementsprechend. Wenn man solche Qualitäten hat, dann kann man schon an sich selber vertrauen und sagen, ja, schauen wir mal, aber wir kriegen auf jeden Fall was hin.
Apropos Nervenstärke, die brauchte gestern auch Cucurella, der ja von vielen deutschen Fans im Stadion wegen seines Handspiels gegen Deutschland immer noch ausgepfiffen wurde, wenn er am Ball war. An dich als Spieler die Frage, wie nimmt man sowas als Spieler auf dem Feld wahr? Der Trainer hat ja im Nachgang gesagt, Cucurella hätte das eher noch mehr motiviert. Wie ist das, wenn man da steht und dann von 70, 80.000 Menschen, gut, nicht alle haben ihn ausgepfiffen, aber auf jeden Fall von sehr vielen ausgepfiffen wird.
Ja, im Endeffekt muss man ehrlicherweise sagen, ich verstehe die Pfiffe nicht, weil erstens, er hat es nicht entschieden. Also wenn ich jemanden bestrafen wollen würde, dann wäre es ja der Schiedsrichter, der es nicht entschieden hat, aber nicht den Spieler, weil er hat ja eigentlich noch versucht, seine Hand wegzuziehen. Ob es jetzt strafbar oder nicht ist, das sei mal dahingestellt. Aber er hat ja eigentlich für die Situation nichts können. Dementsprechend verstehe ich nicht, warum er den Unmut gegen den Spieler äußert, der eigentlich ja gar nicht die Entscheidungsgewalt hatte. Und dann kommt es natürlich auf den Spieler an. Es gibt viele Spieler, die sagen, ja, es ist cool, wenn ich ausgepfiffen werde, den zeige ich es erst recht. Oder es verunsichert einen. Aber ich habe das Gefühl, bei solchen Spielen auf dem Niveau sagen sie, ja, gut, alles klar, dann zeige ich euch mal richtig, wo der Hammer hängt. Und ich glaube, er hat gestern echt ein super Spiel gemacht und es hat ihn einfach 0,0 interessiert.
Du hast ja in einer Doku zusammen, unter anderem mit Robin Gosens, über mentale Probleme im Fußball und den großen Druck gesprochen. Wie viel Kritik oder auch mal Pfiffe oder auch mal was aushalten gehört im Fußball vielleicht auch dazu? Und was ist zu viel und belastend? Würdest du schon bei diesen Pfiffen wie gestern mitgehen oder ist das noch okay?
Naja, das ist immer die Frage, was für eine Persönlichkeit ein Spieler hat. Im Endeffekt gehört sowas dazu, ausgepfiffen zu werden. Die Frage ist auch immer, warum? Bei ihm gestern habe ich es einfach 0,0 verstanden. Dementsprechend gehört das zum Fußball dazu, aber es gibt ein gewisses Maß, wo es dann zu viel wird. Ich glaube, Beleidigungen sind eine Sache, wo nicht geht und dann geht natürlich immer weiter hoch. Rassistische Beleidigungen gehen nicht. Das sind ja Sachen, die auch vorkommen in vielen Stadien und die dann einfach einen auch mental belasten. Ich glaube, jeder Spieler kämpft einfach mit dem Druck im Fußball. Je höher du kommst, desto mehr Druck gibt es. Dann gibt es Spieler, die kommen gut damit klar und Spieler, die kommen weniger gut damit klar. Und jeder hat so ein bisschen seine Sachen, die er damit versucht, einfach damit umzugehen. Jemand übergibt sich vorm Spiel, der andere hat Rituale, sich immer nur den rechten, linken Schuh anzuziehen. Also jeder versucht so ein bisschen sich Sicherheit zu holen. Die Frage ist natürlich, inwieweit im Spiel ist immer so, dass man eigentlich auf das Wesentliche fokussiert ist, dementsprechend kann man das einigermaßen ausblenden. Ich glaube, es eher im Nachgang, wenn es dann schlecht läuft, könnte es sein, dann noch mehr belasten, weil man dann irgendwie auch das Gefühl hat, okay, jetzt wurde ich auch noch ausgepfiffen, ich habe heute schlecht gespielt. Dann kommt man so ein bisschen in diesen Teufelskreis rein. Aber im Endeffekt glaube ich gestern bei ihm, dass es ihn eher motiviert hat.
Und am Ende hat es ihn ja auch wahrscheinlich gar nicht gejuckt, weil er ist ja ins Finale eingezogen. Lass uns also deswegen mal von dem negativen Thema wegkommen. Und du hast ihn eben schon angesprochen, noch einmal kurz über Lamine Yamal sprechen. Du hast schon gesagt, das war ein Weltklasse-Tor. Was ist das für ein Wahnsinnskind, muss man ja sagen. Ja, der ist 16. Meinst du, als Messi ihn damals vor knapp 16 Jahren gebadet hat, hat er ein bisschen Fußballgott-Energie an ihn abgegeben?
Ich glaube, es muss so sein. Was der mit 16 mittlerweile, also man kann ja sagen, mittlerweile kann, das ist nahe schon an Weltklasse. Da fragt man sich, wo er mit 21, mit 22 stehen soll. Man hofft natürlich, dass so ein Talent einfach gesund da durchkommt und dann sich entwickelt und dann steht ihm natürlich alles offen. Er hat wirklich alles. Er hat einen unfassbar guten linken Fuß. Er kann dribbeln. Er kann aber auch, und das ist auch was Besonderes, wenn man ihn jetzt zum Beispiel mit anderen Spielern vergleicht, er presst auch gegen, er arbeitet auch gegen den Ball. Das ist natürlich schon was Besonderes, weil man hat oftmals diese Offensivkünstler, wenn wir jetzt mal Messi angucken oder Ronaldo, Mbappé, die sehr leicht ein bisschen rausnehmen im Verteidigen von der Mannschaft und er arbeitet auch komplett und konsequent nach hinten mit. Das hat man gestern gesehen, dass er immer wieder Jesus Navas auch unterstützt hat im 1 gegen 1 gegen Mbappé. Und dann zeigt es einfach auch seine Einstellung, weil er sagt, okay, defensiv muss ich mitarbeiten, um offensiv meine Momente zu kreieren. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Ja, wenn der Junge sich so weiterentwickelt, dann haben wir auf jeden Fall bald einen neuen Anwärter auf viele Preise, die es individuell zu gewinnen gibt.
Lass noch einmal ganz kurz auf die Franzosen schauen. Warum war es am Ende nicht das Turnier, das ja im Vorfeld großen Favoriten ja gehandelt wurde? Mbappé war sehr selbstkritisch, dass es für ihn persönlich ein Turnier des Misserfolges war.
Im Endeffekt zeichnet es ihn natürlich auch aus. Sie sind immer noch ins Halbfinale gekommen. Also man muss ja auch ein bisschen schauen, was für ein Turnier sie gespielt haben. Es war jetzt kein besonders gutes, aber wenn man das jetzt vergleicht mit den vorherigen Turnieren, haben sie jetzt ihre Spielweise nicht geändert. Sie sind mit der Spielweise erfolgreich. Sie sind wieder ins Halbfinale gekommen. Sie sind jetzt mal so 2-1 ausgeschieden. Also auch knapp im Halbfinale, waren jetzt nicht so komplett unterlegen. Dementsprechend ist natürlich für so eine Nation mit solchen Spielern ist natürlich ein Misserfolg und das zeichnet auch diese Mannschaft aus oder Mbappé, der immer nach dem Höchsten strebt. Aber ich glaube, so wie sie es gespielt haben, sind wir doch alle froh, dass Spanien weitergekommen ist, weil sie einfach den attraktiveren und den ansehnlicheren Fußball spielen. Ich bin eigentlich ganz glücklich und danke dem Fußball, dass Spanien gewonnen hat.
Timo, ich danke dir erstmal. Wir sprechen gleich natürlich noch weiter, dann über das heutige Halbfinale.
10 Jahre ist sie her, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Nach mehr als 14 Jahren wird Thomas Müller offenbar nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Das vermeldete die Bild heute Vormittag. Beim DFB wurden sie am Mittwochmittag von dieser Nachricht wohl überrascht. Dem Verband ist bisher weder eine Entscheidung mitgeteilt worden, noch eine dementsprechende Erklärung wurde vorbereitet. Nicht nur Spanien zieht ins Finale ein, auch Argentinien, und zwar in das der Copa América. Der Titelverteidiger besiegte Kanada in der vergangenen Nacht mit 2:0. Die Tore erzielten Julian Alvarez und Lionel Messi. Bei den Kanadiern musste noch Bayern-Spieler Alphonso Davies ausgewechselt werden, nachdem er sich am Sprunggelenk verletzt hatte. Heute Nacht entscheidet sich dann, ob Kolumbien oder Uruguay Argentinien ins Finale folgen. Wir wollen natürlich auch auf das zweite Halbfinale gucken. Die englischen Minimalisten gegen die tanzenden Niederländer, zumindest bei den Fans. Gegen Oranje hat England eine miese Bilanz tatsächlich. Nur 2 Siege für die Briten in 14 Spielen, bei 6 Remis und ebenso vielen Niederlagen. Können die Engländer mit ihrem Fußball, der uns ja alle, haben wir schon oft genug gesagt, nicht vom Hocker gehauen hat bisher bei diesem Turnier, an der Bilanz heute Abend ein bisschen schrauben? Was glaubst du?
Ich habe es von Anfang an gesagt, dass England diese Spiele wissen, wie sie in solchen Situationen zu spielen haben. Und im Endeffekt hat sich bewahrheitet, sie sind wieder bis ins Halbfinale gekommen. Und ich traue es ihnen auch heute Abend zu, weil sie einfach so eine individuelle Klasse haben, dass sie ins Finale kommen. Und ich bin eigentlich, oder mein Tipp ist eher, dass England heute weiterkommt, weil einfach die Spieler diese Art von Partien schon oft gespielt haben und die Niederländer jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel spielen, dann zwar ein bisschen offensiver, ein bisschen aktiver, aber im Endeffekt wird sich das Spiel wahrscheinlich anders gestalten als gestern, das wird nicht so aufregen, aber mein Tipp ist eigentlich, und ich habe so ein Gefühl, dass England eigentlich weiterkommt.
Aber dann in der regulären Spielzeit oder wieder Verlängerung oder sogar Elfmeterschießen?
Wenn ich das wüsste, wäre ich ein Orakel. Wenn man jetzt die letzten Spiele betrachtet, dann wird es wahrscheinlich eine Verlängerung werden.
Wout Weghorst, der war bisher immer nur für Kurzeinsätze dabei, hat aber da dann das Spiel immer der Niederländer sehr belebt. Er wird wohl wieder nicht starten. Sollte Ronald Koeman ihn im Halbfinale aber von Beginn an bringen? Was ist deine Meinung?
Das ist immer eine Frage von der Philosophie. Ich glaube, man hat mit Memphis Depay auch einen Spieler vorne, der immer wieder für eine Aktion gut ist, der ähnlich wie Mbappé jetzt noch nicht das Turnier spielt, was man sich von ihm erwartet, aber der einfach in jedem Moment einfach auch eine Aktion bringen kann. Dementsprechend, glaube ich, lässt Ronald Koeman das auch beim Alten, weil es ja auch erfolgreich ist. Und warum sollte er jetzt was ändern, wenn er im Halbfinale steht? Aber das ist ja so ein ähnliches Vorgehen wie bei Deutschland. Man hat ja auch immer diskutiert, ob Füllkrug jetzt von Anfang an spielen sollte. Das ist ein ähnlicher Spieler wie Weghorst. Aber man hat trotzdem sich immer für Havertz entschieden. Dementsprechend, glaube ich, bleibt auch Ronald Koeman dabei. Und wenn Wout Weghorst dann in der 90. das 1-0 köpft für die Niederlande und da wird 10 Minuten vorher eingewechselt, dann würde er sagen, ja, den Joker, den brauchen wir.
Im Finale gegen die Spanier sind wahrscheinlich beide eher dann in Anführungszeichen der Underdog. Wer würde es den Spaniern aber wahrscheinlich schwerer machen im Finale? Die Engländer oder die Niederländer?
Die Niederländer würden mehr mitspielen. Dementsprechend würden sich die Spanier schätzungsweise vielleicht einfacher tun, weil natürlich England schon in einem massiven Block verteidigt. Dementsprechend, glaube ich, würden sie sich leichter tun gegen die Niederländer, die auch offensiv denken und aktiv sein wollen. Aber da mein Tipp ja England ist, bin ich mal gespannt, wie Spanier das lösen.
Ich bin auch sehr gespannt. Wir hören uns am Freitag nochmal. Da schauen wir dann voraus auf das große Finale. Und dann gucken wir mal, ob die Engländer oder die Niederländer im Finale stehen. Ne? Ob du wieder richtig orakelt hast.
Ich bin auch gespannt.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Und das zweite Halbfinale, England gegen die Niederlande, das könnt ihr natürlich auch bei uns wie immer in der Kicker-App verfolgen, im Live-Ticker. Und damit sagen wir Tschüss. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute um 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge von Kicker Daily zu verpassen.
Wahrheit ohne Pflicht. Ja, ich habe richtig gehört. Ich, Negoha Amidi, habe jetzt meinen eigenen Podcast. Jeden Mittwoch rede ich mit Gästinnen über Themen, die uns Girls wirklich bewegen. Von Selbstverwirklichung über Sex bis hin zu Geld und Karriere. Kurz gesagt, wir sprechen über alles, worauf wir Lust haben. Ganz ohne Filter und Tabus. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.